HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Es ist ein Anblick, den man aus Venedig so nicht kennt. Platzt die Tourismushochburg normalerweise aus allen Nähten, sind Straßen, Plätze und Kanäle heute verwaist.
67.000 leere weiße Plastiksitze.
Schon beim Einlaufen hat man gemerkt, das ist sehr, sehr unheimlich. Wenn man hier reinkommt, Riesenstadion, sehr schöne Steine und dann ist halt mal niemand da.
Horobagoi bezeichnet in der Kunst den Wunsch, alle leeren Flächen zu füllen.
Was soll das sein, die Leere? Man hatte einen riesen Schiss vor der Leere.
Am Anfang war das nichts und war wirklich nicht da. Es bestand aus allem, was es nicht war.
Der Mensch sehnt sich wieder nach Leere. Somit versuch also den Mut zu haben, Leere auszuhalten.
Die Abwesenheit von Vegetation, die Abwesenheit von Leben, sei es von tierischem, pflanzlichen oder menschlichen Leben. Für mich ist es immer eine Offenbarung, in der Wüste zu stehen, ja, und einfach mal einen freien Blick zu haben.
Leere Ränge in den Stadien, eine menschenleere spanische Treppe in Rom, Straßen und Plätze, die sich unsere Gesundheitsbehörden so leer wie möglich wünschen, damit das Coronavirus in seinem unaufhaltsamen Vormarsch so oft wie möglich auf ein Vakuum trifft. Sind die Bilder dieser Leere gespenstische Bilder? Sind sie Bilder einer Geisterstunde? Aber was wäre eigentlich schon dabei, wenn es so wäre? Gerade in der Geisterstunde erwachen doch Geister zum Leben. Und so kann die Leere in Zeiten des Coronavirus unserem eigenen Geist vielleicht sogar ganz gut tun. Wenn wir denn unsere Angst vor der Leere überwinden, unseren Horror vacui, unser Bedürfnis, jede Leere füllen zu wollen. Wenn wir uns ansprechen lassen von der Leere, so wie die ersten Christen in der Leere des Grabes ihren Glauben an die Auferstehung gefunden haben. Und was wären die unendlichen Weiten des Weltraums, wenn es nicht auch dort immer wieder eine lokale Leere gäbe? Lassen wir uns also in diesen gefährlichen Corona-Zeiten anstecken von dem, was nicht ist. Und lassen wir uns die Leere eine Leere sein und loben sie, was wir unserem Kollegen Rainer Dachselt erst einmal überlassen haben.
Venedig, ein leerer Markusplatz, umwerfend. London, ein leerer Trafalgar Square, großartig. Berlin, ein leerer Gendarmenmarkt, herrlich. Pulsierendes Leben ist ja auch ganz nett, artet aber doch sehr schnell in Gedrängel oder gar Verstopfung aus. Und Sehenswürdigkeiten verlieren sehr stark, da waren wir uns in den letzten Jahren doch einig, durch die Anwesenheit von Menschen. Jetzt sehen wir, wie recht wir da hatten. Overtourism beginnt schon bei mehr als drei Anwesenden. Schönheit ist Raum, ist Weite, ist Leere. Äußerst unschön sind dagegen meist Großveranstaltungen. Wir zahlen Fantasiesummen, um dann an akustisch, optisch und wie wir jetzt wissen auch virologisch katastrophalen Orten Künstlern zuzusehen, die irgendwann mal live gut waren. Nämlich bevor sie so berühmt wurden, dass sie Hallen oder gar Stadien füllen konnten. Die Beatles haben aus diesem Grund das Auftreten irgendwann eingestellt. Viele andere sind da leider weniger skrupulös. Dabei tut auch und gerade einer O2-Arena oder einer Jahrhunderthalle und womöglich sogar einer Elbphilharmonie die Leere einfach gut. Und noch mehr vielleicht die Stille. Eine fabelhafte Akustik macht sich ja für den Kenner vor allem durch eine unverwechselbare Stille bemerkbar. Und die könnte man in nächster Zeit an all diesen sonst überfüllten, von undefinierbarem Lärm erfüllten Orten genießen, wenn man denn hineingelassen würde. Am wohltuendsten macht sich die Abwesenheit von Menschen aber im Fußballstadion bemerkbar. Der Reiz von brüllenden und singenden Fankurven hat gerade in den letzten Wochen deutlich abgenommen, weil wir da genauer hingehört haben und festgestellt, da wird ja hauptsächlich gepöbelt aus schlichten rassistischen oder irgendwie undurchschaubaren pseudopolitischen Motiven. Jedenfalls hat das Ganze mit Sport wenig zu tun. Und der Satz, ein Fußballspiel wird erst durch die Stimmung richtig gut, ist nur die Ausrede von Trainern und Spielern, die ein an sich gutes Spiel eben nicht mehr hinbekommen. Das sogenannte Geisterspiel aber bringt den Fußball wieder zu sich. 11 gegen 11. Rasenschach und Strafraum Ikebana pur. Und jeder zeigt ohne emotionale Krücken, was er wirklich drauf hat. Und der fachkundige Betrachter kann in virologisch sicherer Entfernung im Livestream den Sport sozusagen im Rohzustand genießen, ohne die populistische Verzerrung durch Getöse jeder Art. Und dazu den erhabenen Anblick einer leeren Tribüne. Klare, moderne Betonästhetik at its best. Ja, die Leere macht aus der Location wieder einen Ort, den man nicht einfach zu Tausenden niedertrampelt, sondern bewusst im Medium in seiner Eigenart wahrnimmt und im optimalen Zustand. Leer. Ja, sagt jetzt vielleicht jemand, wie kann man das alles schön finden, wenn doch der Anlass dafür so bedrohlich ist? Tja, wahrscheinlich, weil das Schöne eben nicht immer das Nette ist. Im Gegenteil, sagt Rainer Maria Rilke, das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang.
Den wir noch gerade ertragen, so endet der Satz. Von wegen Horror Vacui, ein Lob der Leere. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Noch nie zuvor ist das Kulturleben in Friedenszeiten und demokratischen Ländern so umfassend eingeschränkt worden wie im Moment. Literaturveranstaltungen, Konzerte, Theater- und Opernaufführungen werden abgesagt, alles wegen Corona. Wie spielt es sich vor leeren Rängen, wenn man denn überhaupt spielen kann? Bernd Gieseking, Kabarettist, Hörspiel- und Buchautor, ist schon lange nicht mehr gewohnt, vor leeren Rängen zu spielen, kennt aber diesen Zustand natürlich und genießt gerade die Leere auf Gomera. Einen guten Abend dorthin.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie groß ist die Angst des Kabarettisten vor leeren Rängen?
Ach, zu Beginn der Karriere ist die riesig, weil man ist ja nicht bekannt. Man kommt an Orte, wo nur mit Glück ein bisschen Vorbesprechung in der Zeitung war und dann die Leute dazu zu bringen, dass die am Abend in die Theater strömen, das ist schon schwierig. Und dann kann es natürlich gerade den jungen Kollegen so gehen, wie damals uns allen, selbst die berühmtesten Kollegen, selbst Mittermeier und andere haben auch mal vor 6, 7, 8 Leuten gespielt. Das gehört dazu.
Das heißt, sie brauchen aber auch wahrscheinlich das Publikum, um sich in, sag mal, Rage zu reden, um auf Touren zu kommen?
Naja, das Publikum erleichtert das natürlich immens. Also die große Kunst des Bühnenkünstlers besteht darin, dass das Publikum kollektiv im gleichen Augenblick über die gleiche Pointe lacht. Mhm. Und das ist natürlich leichter, wenn schon mehrere diesen Lacher anziehen, diesen Impuls in sich verspüren. Und wenn dann da tatsächlich nur 5 oder 10 sitzen, ist das ganz schwierig. Kann aber auch natürlich zu einem ganz außergewöhnlichen Abend führen, wenn man als Künstler es schafft, den Zuschauern selber sozusagen das im Augenblick, in dem sie sich hinsetzen, das Peinliche dieser Situation zu nehmen.
Macht es eigentlich einen Unterschied?
Leiden ja mit.
Pardon, ja, sie war noch nicht fertig, ja.
Ich wollte nur sagen, die leiden ja mit, denen tut dann der Künstler leid in diesem Moment.
Ja, und
dann sind die auch befangen in ihren Reaktionen. Und das muss man ihnen nehmen und sagen, das ist jetzt trotzdem schön, jeder von euch ist stellvertretend für 10 andere Zuschauer da.
Außerdem habt ihr mich ganz alleine sozusagen. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob die Zuschauer auf einem Haufen sitzen oder verteilt im Raum, mal hier, mal da?
Ja, es macht einen großen Unterschied. Also ein Lacher setzt sich in die Tiefe des Raumes viel besser fort als in eine Breite. Wenn man zum Beispiel in so einer Arena-Situation spielt, wo das Publikum so im Halbrund um einen drumherum sitzt. Das ist viel schwieriger, die Pointe in die Breite von rechts nach links zu kriegen. Die Tiefe des Raumes hilft und erleichtert viel.
Gibt es für Sie eigentlich einen Unterschied zwischen der Leere von nordrhein-westfälischen Zuschauern, sage ich mal, und hessischen?
Ich bin ja Ostwestfale und habe lange in Nordhessen
gelebt.
Also zwei sehr gern gedisste Landesteile. Nein, das ist der jeweilige Abend. Die Leute kommen, die Zuschauer kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Gut gelaunt, schlecht gelaunt, frisch getrennt, frisch verliebt. Unterschiedliche Bildungserfahrungen und so. Und es gilt dann, die sozusagen zu einer Gruppe zusammenzuführen, dass die im gleichen Augenblick das Gleiche witzig finden. Und wenn dann jeder Einzelne für sich noch so die besonderen Momente hat, dann ist das großartig. Und das ist meiner Meinung nach von Regionalitäten unabhängig.
Haben Sie es denn schon tatsächlich mal erlebt, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, dass es ein ganz besonderer Abend war, obwohl nur ganz wenige Leute im Publikum gesessen haben?
Eine alte Bühnenregel besagt, es wird gespielt, also der Vorhang geht hoch, wir sagen dann, der Lappen geht hoch, sobald unten doppelt so viele sitzen, wie auf der Bühne stehen. Das ist ein Zustand, der ist beim Solisten schnell erreicht.
Ja, das stimmt.
Und, Und ich habe das auch erlebt und gerade wirklich in den Anfangsjahren, Gott sei Dank auch geschafft durch, im Grunde genommen dadurch, dass ich mich selber nicht habe schockieren lassen von diesem Moment. Da sind jetzt wenige, das ist einem ja auch gegenüber dem Veranstalter unangenehm, gegenüber dem Vermieter, der auf die Miete wartet. Das hängt ja viel dran an solch einem einzelnen Auftritt. Und dann kann man aber, ja?
Nee, weiter?
Dann kann man aber mit einer großen Intensität diesen Abend zu einem sehr besonderen machen, weil man ja quasi für jeden Einzelnen spielt. Also man steht ja quasi vor jedes einzelnen Stuhl. Und das sind manchmal wirklich ganz zauberhafte, unwiederbringbare Momente. Genauso wie es einem auch ein großes Publikum auch mal schwer machen kann.
Zwischen uns entsteht immer zwischendurch so eine kleine Leere. Das hat was mit dieser Telefonleitung zu tun, die immerhin 3000 Kilometer halten muss. Und wir hoffen auch, dass sie weiterhält.
Ja.
Entsteht eigentlich ja auch eine Leere, wenn Sie für sich üben und vielleicht nur mit sich und dem eigenen Spiegelbild Vorlieb nehmen müssen? Oder ist das eher so ein wohliges Gefühl, das sogar die Chance in sich birgt, mit sich im Reinen zu sein, mit sich eins zu werden?
Diese Situation der Probe finde ich immer sehr schwierig, weil in der Situation des Auftritts, getragen von einer Euphorie des Publikums, da schaltet der Kopf auf sozusagen Höchstgeschwindigkeit. Und dann kann man durch einen kleinen Lacher, einen Kiekser, einen Atmer im Publikum angeregt werden für eine Improvisation. In der Probensituation, auf der Probenbühne, gibt es das ja nicht. Und du versuchst ganz eifrig, deinen Text, so wie du ihn geschrieben hast, Wort für Wort zu reproduzieren. Und das ist manchmal ganz bitter. Und dann stehst du dann links, ah, das soll jetzt lustig sein. Und dann muss man sich selber Mut machen mit der ganzen Erfahrung all der Jahre, die man auf der Bühne zugebracht hat. Also ich finde die Probe immer richtig hart. Das ist richtig harte Arbeit. Und der erste Auftritt ist natürlich eine unglaubliche Aufregung. Und wenn man dann in ein routinierteres kommt, dann kann es passieren, dass man an einem Abend sozusagen ein bisschen in die andere Richtung kippt und denkt, ah, läuft schon, und ist mit einer zu großen Sicherheit auf der Bühne. Und dann hat man plötzlich die Erwartungshaltung, da an dieser Stelle muss jetzt eine Reaktion kommen und sie bleibt aus. Und auch dann muss man die Leere ertragen und darf sie nicht zu groß werden lassen.
Ganz schön doofes Gefühl wahrscheinlich. Sie genießen jetzt gerade die Leere auf Gomera, weil offenbar keiner dorthin reist. Viele Leute haben Angst vor Corona. Wie wichtig ist das für Sie, nach der Fülle die Leere zu genießen?
Ich mache ja jedes Jahr meinen Jahresrückblick und habe da intensive Auftritte vor vielen hundert Menschen insgesamt. Und wenn ich dann so eine Auftrittsserie beendet habe, dann brauche ich diese Leere. Ich habe heute Morgen einen ganz langen Spaziergang, eine ganz lange Wanderung gemacht auf ganz einsamen Wegen und freue mich dann, wenn niemand mir begegnet. Und meine Lebensgefährtin und ich, wir können dann stundenlang hintereinander hertraben, ohne ein Wort zu sagen. Und das Gleiche auch dann am Nachmittag, am Spätabend, wenn man sich irgendeinen einsamen Punkt sucht, am Berg, am Meer und dann aufs Wasser schaut. Ich brauche das. Ich brauche diesen Wechsel zwischen der Intensität mit den vielen Zuschauern und den intensiven Reaktionen eines Abends, dann aber auch den Wechsel in dieses wirkliche Alleinsein und dann einfach nur genießen.
Die Fülle und die Leere. In der kommenden Woche gehen Sie auf Tournee, spielen in Basel und in Finnland dann auch, wo man die Leere wohl auch ganz besonders empfinden und genießen kann. Sind Sie sicher, dass Sie noch auftreten werden oder ist wegen Corona schon alles abgesagt?
Es ist Gott sei Dank noch nichts abgesagt. In Basel bin ich sehr gespannt, wie sich die Situation entwickelt. In Finnland scheint sie im Augenblick noch relativ entspannt. Ich hoffe, dass ich dieses Lebensgeschenk wahrnehmen kann und dort in Finnland auftreten kann. Ich habe eine ganze Auftrittsserie dort, zu der ich eingeladen bin und möchte die natürlich unbedingt spielen, bin aber sehr gespannt, weil ich jetzt von Seiten der Kollegen in Deutschland über Facebook und Anrufe wirklich Besorgniserregendes höre. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass in Dortmund alle Bühnen geschlossen wurden, in Kassel die Kulturveranstaltungen auch alle abgesagt worden sind, bis Ende April sogar. Also wir sind alle in großer Sorge und natürlich auch ein Teil von uns in großer existenzieller Sorge, denn da zählt jeder Auftritt und jeder zahlende Zuschauer und für die Bühnen natürlich auch jeder Zuschauer, der an dem Abend dann konsumiert. Wir sind, also ich glaube, für mich mindestens muss ich das sagen, das habe ich in dieser Intensität nicht erwartet.
Bernd Geseking und die Angst des Kabarettisten vor der Leere. Ich danke Ihnen herzlich. Zwischen zwei Dingen entsteht eine Lücke oder Leere, ein Zwischenraum mit Lattenzaun, den am besten Christian Morgenstern betexten kann.
Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm mit Latten ohne was herum. Ein Anblick grässlich und gemein. Drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afri und Americo.
Von wegen Horror Vacui, ein Lob der Leere. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Es gab sie tatsächlich, die Politik des leeren Stuhls. Frankreich verfolgte 7 Monate lang von Juli 65 bis Januar 66 im damaligen Ministerrat der EWG eine politische Strategie, die darin bestand, einfach wegzubleiben. Damit war die Institution nicht beschlussfähig und das gesamte politische System der EWG faktisch gelähmt. Der leere Stuhl, ein Symbol des Protests, des Missfallens, in gewisser Weise eine Waffe. Gedanken zur Leere in der Politik von Andreas Meyer-Feist.
In der Politik fällt Leere nur dann auf, wenn sie bewusst eingesetzt wird als Stilmittel für eine nonverbale Botschaft der Ablehnung. Wenn Fraktionen aus dem Parlament ausziehen, um zu zeigen, da machen wir nicht mit. Wenn der Platz der Kanzlerin frei bleibt, weil eine potenzielle Konkurrentin redet. Die Leere als Waffe des Ignorierens. Es gibt in der Politik aber keine wirklich planbare und damit kalkulierbare Leere. Die muss immer mit einer ganz gegenläufigen Erwartung kollidieren, nämlich dass nichts leer bleiben darf, dass alles immer sofort okkupiert wird, angeeignet, ein- und untergeordnet. Aber nur die spontane, unerwartete Leerstelle wirkt als Botschaft, infiziert das Bewusstsein, grenzt aus und macht Ausgrenzung sichtbar. So mancher Mensch fällt ja erst auf, wenn der Stuhl plötzlich leer bleibt, wenn jemand zu einer Ehrung nicht kommen kann, weil er daran gehindert wird. Leere als Symbol der Unterdrückung. Und wenn auf einem leeren Stuhl ein Blumenbouquet liegt, kann Leere auch tragisch sein. Leere, die nicht gleich wieder besetzt werden soll. Aber auch dann ist ja ein Platzhalter da. Er soll die Leere überdecken. Dabei sollten wir ihr öfter nachspüren. Sie ist heilsam. Dunkelheit, Leere, Grabesstille und dann auf einmal ein kleines Licht, dann zwei, dann ein Lichter mehr, das immer größer wird und mit einem Mal wird es hell. Mächtige, leere, stille Präsenz. Wünschen wir uns die nicht manchmal? Die Politik verordnet uns jetzt ja soziale Distanz. Brauchen wir die nicht viel öfter, um nicht in den ständigen Umarmungen der Wohlfühlgesellschaft erdrückt zu werden? Oder von der Distanzlosigkeit der lieben Mitmenschen, die kein Gefühl für Raum, Nähe und Abstand haben? Ist diese Sehnsucht nicht bei vielen längst da? Leere Straßen, leere Züge, keine Massen und vor allem keine leeren Worte. Ein Parlament, das die Leere nutzt für neue Klarheit und Konzentration auf das wirklich Wichtige. Und dann für uns alle 2 Wochen Heimquarantäne, staatlich verordnet und finanziert. Den Kopf leer machen, alle leeren Worte löschen. Das schaffen wir. Immerhin, diesen hohlen Lehrsatz hat man diesmal nicht gehört von der Kanzlerin. Denn zur Produktivität der Lehre in der neuen Ära der sozialen Distanz gehört vor allem eines, mal nichts zu sagen, um sich dann auch mal wieder näher zu kommen. Nutzen wir also die Corona-Krise, um Leerstellen bewusst zu schaffen. Und zwar so, dass sich auch andere Dinge verändern, nicht nur Infektionsgefahren. Feiern wir den Tag des leeren Stuhls für alle, die da sind, aber im gesellschaftlichen Leben nicht auffallen. Lassen wir Pressekonferenzen mal vor leeren Stühlen stattfinden, um denjenigen, die glauben, etwas zu sagen zu haben, ein bisschen ins Zweifeln zu bringen. Streichen wir mal aus den Parteiprogrammen alle Floskeln und freuen uns an dem, was vielleicht übrig bleibt. Schönes, leeres Papier. So wird Leere nicht zu Qual, sondern zur politischen Inspiration. Lassen wir neue Ideen kreisen im leeren Raum. Und dann freuen wir uns umso mehr, auch mal wieder richtig unter Menschen zu kommen. In vollen Kneipen und Läden. Die sollen nicht leer bleiben auf Dauer. Das wäre nun doch viel zu schade.
Obwohl auch Gastronomen schon über die Leere klagen. Der Gast scheut nämlich die Leere, so wie die Natur die Leere scheut. Das glaubten zumindest in der Antike die Philosophen. Sie waren der Meinung, es gäbe eine Kraft, die verhindere, dass ein Nichts entstehen könne. Und diese Kraft nannten sie Horror Vacui, die Angst vor der Leere. Demnach gab es kein Nichts, was zu einem unanfechtbaren Paradigma wurde, 2000 Jahre lang. Auch die Kirche machte sich diese Sichtweise zu eigen. Wer am Horror Vacui zweifelte oder damit experimentierte, der war reif für die Inquisition. Der riskierte seine Existenz. Und dennoch hat die Lehre eine große Bedeutung in der katholischen Kirche. Klaus Hofmeister, HR Kirchenredakteur. Der heiligste Ort der Christenheit ist die Grabeskirche in Jerusalem. Hier ist das leere Grab von Jesus Christus. Ist das der Beweis für die Auferstehung?
Nein, das ist natürlich kein Beweis. Das wurde schon in der frühen Zeit der Kirche in der Auseinandersetzung mit den frühen Christen in Frage gestellt. Das leere Grab könnte ja auch ein Betrug sein. Der Leichnam könnte gestohlen worden sein. Es könnte eine Verwechslung des Ortes sein. Vielleicht war Jesus nur scheintot. Das Ganze mit der Auferstehung ist eine betrügerische Fiktion der Jünger. Das war eine These, die man schon ganz früh gegen sie erhoben hat.
Und die Engel sagten, er ist nicht hier. Die waren zumindest davon überzeugt. Non est hic, er ist auferstanden, wie es vorausgesagt war. Geht und verkündet, dass er aus dem Grab auferstanden ist. Wie wichtig ist dieses leere Grab eigentlich?
Ja, es ist natürlich in der Tradition dann zum stärksten Symbol der Auferstehung geworden. Aber die Verehrung dieses Grabes, das kommt erst nach dem 4. Jahrhundert, relativ spät. Das leere Grab hat nicht zum Auferstehungsglauben geführt, muss man klar sagen. Der älteste Bericht von der Erscheinung des Auferstandenen beim Apostel Paulus im Korintherbrief, der ist gar nicht mit dem leeren Grab verbunden. Paulus erwähnt nie das leere Grab, um seine Botschaft von der Auferstehung zu stützen. Alle übrigen Texte außerhalb der Evangelien schweigen dazu. Insofern der Glaube an dieses neue Leben des Auferweckten hängt nicht vom leeren Grab ab, schon damals nicht. Es ist am besten vielleicht zu verstehen als eine der stärksten Illustrationen dieses Osterglaubens.
Am Gründonnerstag beginnen zwischen 16 und 20 Uhr die Abendmahlmessen, die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn. Und auch während dieser Tage wird die Lehre zelebriert, der Tabernakel, der heilige Schrein, in dem die Hostien der Leib Christi aufbewahrt wird, der bleibt leer, die Türen offen. Was hat das für eine Bedeutung?
Ja, die Türen bleiben tatsächlich demonstrativ geöffnet, damit jeder diese Lehre sehen kann. Denn das geweihte Brot, der Leib Christi, der wird am Gründonnerstag auf einen Seitenaltar übertragen. Das ist so eine kleine Prozession für diese Zeremonie. Wurde früher der Kelch zugebunden, um daran zu erinnern, dass Jesus gebunden vom Ölberg nach Jerusalem geführt und nach dem Verhör bei Kaiphas ins Gefängnis gesperrt wurde, wo er dann bis zum Karfreitagmorgen blieb. Also es ist der Schmerz der Lehre, den man hier spüren lassen will.
Und jeglicher Schmuck wird auch vom Altar abgedeckt. Was bleibt, ist ein leerer Altar. Was ist die Symbolik dahinter?
Ja, die Kerzen, das Kreuz, das Altartuch, das sind die Dinge, die da entfernt werden. Dieser Abendmahlstisch wird entblößt sozusagen. Die ganze Symbolik deutet die Entblößung Jesu vor seiner Kreuzigung an. Und es rankt sich dieses Symbol natürlich um die Passion, aber in diesem geöffneten leeren Tabernakel, der auch am Karfreitag dann noch geöffnet bleibt, sieht die spirituelle Tradition dann auch schon einen kleinen Anklang an die Freude des Ostermorgens. Der Stein ist weg, das Grab ist leer, da wird also dieser Tabernakel dann plötzlich auch zum Symbol des leeren Grabes. Also die Leere ist christlich gesehen auf der Negativseite der Schmerz, aber auf der Positivseite dann auch schon der Vorschein der Fülle.
Mhm. Steht dahinter auch der Gedanke, dass eben nur der das Göttliche empfangen kann, der zuvor eine Leerwerdung erfahren hat?
Ja, das ist eine erstaunliche, fundamentale Konstante, würde ich mal sagen, der spirituellen Traditionen und eben nicht nur des Christentums. Man muss leer werden von Konzepten, leer werden vom Ego, um offen zu werden für die andere, für die eigentliche Dimension des Göttlichen. Der große Theologe Aurelius Augustinus, westlicher Theologe, Kirchentheologe, schreibt im 4. Jahrhundert, du musst leer werden dessen, womit du gefüllt bist, auf dass du gefüllt werden kannst mit dem, dessen du leer bist. Und es gibt vergleichbare Weisheitsgeschichten auch im buddhistischen Kontext. Da sagt der Schüler, ich will alles lernen zum Meister, alles, was es gibt und was ich noch nicht weiß. Und der Meister antwortet, trinke zuerst eine Tasse Tee. Und der Schüler antwortet dann, nein, da habe ich keine Zeit zu, ich will lernen. Der Meister schenkt dem Schüler dann eine Tasse Tee ein und lässt die Flüssigkeit überlaufen, ohne innezuhalten. Schließlich fordert ihn der Schüler auf, hör doch auf einzuschütten. Und der Meister belehrt ihn dann, dein Kopf ist ebenso voll wie diese überlaufende Tasse Tee. Zuerst musst du leer sein, dein Kopf muss frei sein. Dann kannst du wahrlich zuhören, verstehen und lernen.
Kann man nachvollziehen, ne? Irgendwie ist das ein bisschen so auch im richtigen Leben. Und auch eine Lehre finden wir in diesen Tagen in der Kirche. Corona macht es leider möglich. Die Weihwasserbecken bleiben leer.
Ja, die katholischen Bistümer haben diese Maßnahme ergriffen, dass nämlich in den Kirchen müssen die Weihwasserbecken geleert werden, um die Ansteckungsgefahr auszuschließen. Das Weihwasser ist ja eigentlich ein Segenszeichen für Leben und für Rettung. Aber in Zeiten von Corona kann die Weihwasserschale dann eben doch zum gefährlichen Virenbecken werden. So sollen die Weihwasserbecken leer werden. Aber die leeren Kirchen werden wohl dann noch folgen, denke ich mal. Also in der Slowakei gibt es jetzt die ersten Verbote für Gottesdienste generell. In Österreich werden die Teilnehmer auf 100 Leute beschränkt. Also die Leute sollen die Gottesdienste dann im Radio oder per Livestream hören, also bei Massenveranstaltungen, die nicht ansteckend sind.
Aus Hofmeister von der HR Kirchenredaktion haben Sie herzlichen Dank. Jetzt lassen wir Erich Fried mal ran, der hat auch was zur Lehre zu sagen.
Wie leer ist es da, wo etwas war? Wo was war? Etwas, was nicht mehr da ist. Und ist es nicht mehr da? Warum nicht? Und wirklich nicht? Kann es nicht wieder da sein? Darf es nicht wieder da sein? Wie groß muss es gewesen sein, was da war, dass alles jetzt, wenn es vielleicht nicht mehr da ist oder vielleicht nicht mehr da sein wird, so leer ist, dass Leere in Leere übergeht oder untergeht oder ruht? Müsste Ruhe nicht eigentlich anders sein als das, was leer ist und doch kalt ist, obwohl das Leere nicht kälter sein kann? Als das, was leer ist und doch noch brennt, obwohl das Leere nicht brennen kann? Als das, was leer ist und doch den Hals zuschnürt, obwohl das Leere den Hals nicht zuschnüren kann? Was ist es also?
Von wegen Horror, Vakui, ein Lob der Leere, der Tag in HR2 Kultur. Leere fasziniert, macht nicht immer glücklich, kann bedrohlich sein und werden, vor allem wenn wir sie in uns spüren. Aber wir müssen uns auch um sie bemühen. Leere ist ein Motiv in vielen Disziplinen. Wir haben von leeren Rängen und leeren Kirchenbänken eben gerade gehört. In der Dichtung wandern Helden seitenlang durch eine inhaltliche Leere in den Romanen und lassen ihre Gedanken meist selten ins Leere laufen. Die Leere ist ein Raum inhaltlicher Offenheit. Und wie ist das im Film, haben wir uns gefragt. Kann der sich eigentlich die Leere leisten? Was passiert, wenn er sich der Leere annehmen will? Das sagt uns HR2-Filmkritiker Ulrich Sonnenschein.
Was wir im Film suchen, ist eigentlich Fülle. Überbordende Bilder, die uns einladen zu verweilen und dem zu folgen, was der Film zu bieten hat. In seinem letzten Film Blue geht Derek Jarman an die Grenze der filmischen Darstellung. In diesem elegischen Rückblick auf sein Leben sieht man 80 Minuten lang nur die Farbe Blau. Jarman starb wenige Monate später und war zu diesem Zeitpunkt fast blind. In die ästhetisch klare Leere der Bilder setzt sich der Klang der Worte umso deutlicher.
Films chase through my mind. Once in a while I dream a dream as magnificent as the Taj Mahal.
In seinem Film The Briskie Point hat der italienische Regisseur Michelangelo Antonioni sich die Leere ästhetisch zunutze gemacht.
The Briskie Point. A remote and barren blister of land in the American desert.
An einem abgelegenen, kargen Ort in der Wüste, im Death Valley, inszeniert er eine psychedelische Liebesszene, die Ursprung und Ende symbolisch in sich aufnimmt und zu einem bildgewaltigen Drogentrip wird. Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum beginnt und endet mit dem Bild der Leere. In der Wüste sitzen Affen um ein Wasserloch. Dann setzt der erste Schritt der Zivilisation ein. Ein Affe benutzt einen Knochen als Waffe. Der unendliche Weltraum, in dem 2001 endet, ist der Ort aller Sehnsucht. Hier kommen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Eine viel konkretere Form der Sehnsucht beschreibt der Film Urga von dem russischen Regisseur Nikita Michalkov. Weit und leer ist die Landschaft in der Mongolei. Die Kamera schwebt minutenlang über endlose Steppen, schaut dem Gras im Wind zu, blickt dann in den leeren blauen Himmel, bis ein Vogel durch das Bild fliegt. Die Leere füllt sich mit der eigenen Sehnsucht. Auch die Wand, Julian Pölzlers Verfilmung des Romans von Marlene Haushofer, beginnt mit einer Sehnsucht. Eine junge Frau flüchtet sich in die Einsamkeit einer Jagdhütte in den österreichischen Bergen. Doch als sie am Morgen aufwacht, ist sie von einer unsichtbaren Wand eingeschlossen. Die wunderbar leere Bergwelt wird dadurch, dass man ihr nicht mehr entrinnen kann, zur Bedrohung.
Es konnte einfach nicht wahr sein. Derartige Dinge geschahen einfach nicht. Ich hätte mich leichter mit einer kleinen Verrücktheit abgefunden, als mit dem schrecklichen, unsichtbaren Ding.
Reine Bedrohung ist die Leere der Wüste in Nicolas Roegs Film Walkabout. Zwei Kinder haben sich in der Wüste verirrt. Erst als sie auf einen jungen Aborigine treffen, können sie Momente der magischen Leere in der Wüste auch genießen.
We want water to drink. You must understand. Anyone can understand that. We want to drink.
Eine Welt, aus der die Menschen verschwinden, ist immer eine bedrohliche. In Peter Fleischmanns Film Hamburger Krankheit sterben Menschen auf mysteriöse Weise. Eine große Quarantäneaktion beginnt.
Niemand leugnet, dass der Tod etwas Natürliches ist. Aber der Mensch hat tausendfach bewiesen, dass er Natur beherrscht.
Noch einen Schritt weiter geht Ulrich Köhler in seinem Film In My Room. Ganz unaufgeregt ist unsere Spezies da verschwunden. Keine Katastrophe, keine Seuche. Eines Morgens sind die Menschen einfach weg. Bis dann eine Frau auftaucht.
Have you met others?
Only you.
Mit diesem Paar in einer leeren Welt, Adam und Eva gleich, kann die Geschichte der Menschheit neu beginnen.
Das ist dann die Sehnsucht nach der Leere. Demgegenüber steht der Horror Vacui, die Angst vor der Leere. Die gibt es zum Beispiel auch in der Malerei. Damit wurden vor allem überladene Werke viktorianischer Kunst beschrieben, aber eben auch die Fülle und der Prunk im Barock geht auf diesen Horror Vacui zurück. Bloß keine Leere, bloß nicht. Die Chinesen denken da ganz anders. Lasst den leeren Raum auf den Einzelnen wirken. Die Leere wird ins Zentrum gerückt, ins Zentrum des Lebens und auch der Bilder. Rita Böhm ist selbst Künstlerin, hat in Südamerika, aber auch in Europa die Kunst der japanischen Tuschemalerei gelernt und verbreitet. Jetzt tut sie das in ihrer eigenen Schule in Berlin. Es ist die Sumi-Kunst. Guten Abend, Frau Böhm.
Guten Abend, Frau Pinsch.
Welche Rolle spielt in dieser Malerei die Leere?
Da muss ich erst mal ein wenig über den Begriff Sumi sprechen, der für die meisten Leute relativ unbekannt ist. Sumi ist die Kunst der schwarzen Tusche. Sumi heißt schwarze Tusche und E ist Malerei oder Weg. Sumi gehört zur Familie der ostasiatischen Tuschmalerei und hat seinen Ursprung in China. Und natürlich basiert diese Kunst auf den ästhetischen und philosophischen Aspekten der chinesischen Kultur. Und einer der Grundgedanken des chinesischen Denkens ist der Begriff der Leere. Es sind die Taoisten, die diese Leere ins Zentrum ihres Systems setzten. Und die Leere ist ja weniger eine Erklärung. Es geht um ein Verständnis. Es geht um eine Weisheit, die sich als Lebenskunst begreift. Und zwar in einem doppelten Sinn. Vom Maler aus, der sich mit Hingabe und mit Leere befasst, um seine Bilder malen zu können. Aber auch um die Leere im Bild selbst.
Also das ist eine Leere, die sichtbar wird und raumgreifend ist. Wie viel Raum nimmt diese Leere denn da eigentlich ein?
Eine Regel sagt in einem Gemälde ein Drittel Fülle, zwei Drittel Leere. Das ist natürlich nicht immer beim Malen klar auszulegen. Und zwar bedeutet in der chinesischen Philosophie das Drittel Fülle das Element des Irdischen und die zwei Drittel Leere als das Element des Himmlischen. Und das deutet auf den Wunsch des Menschen hin, das, nachdem er die Erde angenommen hat, zum Himmel strebt, um damit die Leere zu erreichen. Aber die Leere ist der Fülle im Gemälde nicht unbedingt entgegengesetzt. Es ist für uns die Kunst, diese Leere inmitten der Fülle der Malerei einzuführen. Und egal, ob es sich um Einzelheiten oder um die Komposition handelt, jeder Strich muss frei zirkulieren. Und selbst die Striche, die schnell und fließend ausgeführt werden, werden oft unterbrochen, um einen Eindruck der Leere zu erzeugen.
Das heißt also, die Leere ist da ein ganz aktives und auch dynamisches Element.
Es ist absolut dynamisch. Die Leere wird als der Zustand vollkommenster, sag mal, Lebensweise angesehenem. Zen-Bilder zeigen oft eine große Vorliebe für den leergelassenen Bildgrund.
Es gibt eine buddhistische Äußerung, die da heißt, Farbe ist Leere, Leere ist Farbe. Das müssen Sie uns mal eben erklären. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass diese beiden Begriffe sich nicht ausschließen, sondern gleichmäßig im Bild wirken müssen. Zum Beispiel wird in vielen Gemälden, was zwischen Bergen und Wasser passiert, als Leere dargestellt oder auch mit Hilfe von Wolken. Und mit Hilfe dieser Leere erweckt der Maler den Eindruck, dass der Berg scheinbar ins Leere übergeht und in Form von Wellen zerschmelzen haben. Aber die Leere ist ein dynamisches und aktives Element und basiert auch in der chinesischen Philosophie auf den Begriffen von Yin und Yang. Es ist ein wechselseitiges Werden und die Leere wird als Möglichkeit gesehen, sich dem Universum ganzheitlich hinzugeben. Sie wirkt als ein hinübergehend zwischen Mensch und Natur, aber auch zwischen dem Betrachter und dem Bild, was sehr wichtig ist. Ne? Denn oft fällt es dem Betrachter schwer, den weißen Grund, sich darunter etwas vorzustellen. Ne? Und es ist ja gerade der Sinn, dass der weiße Grund die eigene Fantasie anregen soll. Ne?
Schauen wir nochmal auf die andere Seite, bezogen auf den Menschen. Heißt das dann, der ist ein Wesen aus Fleisch und Blut und Leere? Warum ist die so wichtig?
Weil dem chinesischen Denken zufolge das Universum nicht nur aus Materie besteht, sondern auch aus Leere. Und wir denken nur mal an die Leere, die sich im Atomkern besitzt, was wir aber nicht sehen könnten, aber doch in unserem tiefsten Inneren fühlen und erleben, wenn wir wirklich in uns reinschauen. Und das sollte eben auch in einem Bild, ohne dem Form zu geben, ausgedrückt werden.
Und das Fazit, so lernen wir, heißt dann, die Leere ist der höchste Zustand, dem man entgegenstreben muss?
Ja, man sagt Leere als der Zustand höchster Vollkommenheit. Man nennt es auch die fünfte Dimension. Der höchste Zustand, zu dem jedes von der Wahrheit inspirierte Gemälde tendiert. Zum Beispiel wird das weiße Papier für uns als ursprüngliche Leere begriffen, von dem alles ausgeht. Und das Gemalte hat auch seinen Platz darin, aber oft noch nicht mal so wichtig wie der weiße Untergrund, der dem Ganzen eine besondere Bedeutung gibt, was gemalt wird. Darum ist in unserer Sumi-Kunst das Nicht-Gemalte oft wichtiger als das Gemalte.
Aha, von Fülle und Leere in der japanischen Malerei. Rita Böhm, vielen Dank. Wie geht es uns, wenn mal nichts ist? Wir, das große Nichts, spüren in der Unruhe der Welt. Kurt Tucholsky hat es sich vorgestellt.
Manchmal, wenn das Telefon nicht ruft, wenn keiner etwas von dir will, nicht einmal du selber, wenn die Trompeter des Lebens pausieren und ihre Instrumente umkehren, damit die Spucke herausrinnt, dann horchst du in dich. Und was? Dann ist da eine Leere. Dann ist da gar nichts. Die Geräusche schweigen. Nun müsste doch das Eigentliche in dir tönen. Es tönt nicht. Horche, dass sich dir die Stirn zusammenzieht. Vielleicht ist es gar nicht da, das Eigentliche. Vielleicht ist es gar nicht da. Überfüttert mit Geschäften, Besorgungen, mit dem Leben, wie? Und das Fazit? Leere. Der Herr sollten sich mal wieder verlieben. Der Herr sollten nicht so viel rauchen. Schlecht geschlafen, was? Die Witze rinnen an dir ab. Das ist es alles gar nicht. Leer. Leer wie ein alter Kessel. Es schallt, wenn man daran bumbert. Jede Zeit, der flacheste aller Gemeinplätze, ist eine Übergangszeit. Ja, dass doch einer aufstände und an die Laterne brüllte, dass er nicht mehr mitmachen will und dass es ein Plunder ist, ein herrlicher und dass es anders werden soll und dass nicht die Dinge regieren sollen, sondern der Mensch. Ach, du grundgütiger Himmel. Da, hier haben Sie einen philosophischen Sechser. Jedes Leben ist ein Übergang, von der Geburt an bis zum Tode. Machen Sie sich dann einen vergnügten Lebensabend. Wie viel tun wir, um diese Leere auszufüllen? Wer sie ausfüllt und noch ein Meterchen darüber hinausragt, der ist ein großer Mann. Wo einer seinen Kopf hat, hoch oben in den Wolken, das besagt nicht viel. Aber wo er mit den Füßen steht, ob auf der flachen Erde oder tief unten, das zeigt ihn ganz. Und wer dann noch lachen kann, der kann lachen. Sie werden doch nicht leugnen, dass die Entwicklung der modernen Industrien die Trompeter blasen. Ja doch, ich komme schon.
Ein Lob der Leere, ein Lob des Nichts. Unser Universum soll aus dem Nichts entstanden sein. Alle Galaxien, Sterne, Planeten, die ganze belebte Vielfalt in unserem Kosmos. Schwer vorstellbar, dass da ein Nichts gewesen sein soll. Die Schöpfung hat sich so breit gemacht, da ist nichts leer. Alles voll Gewimmels, sagte der Dichter Georg Büchner, der es wahrscheinlich nicht wirklich wusste. Ich frage mal lieber Dirk Wagner, HR-Weltraumexperte. Ist das Universum aus dem Nichts entstanden?
Naja, die Theorie vom Urknall besagt ja, das Universum ist mal aus einem einzigen Punkt heraus entstanden, aus einer sogenannten Singularität vor 13,8 Milliarden Jahren. Seitdem dehnt sich das Universum aus und wird es wahrscheinlich auch bis in alle Ewigkeit tun. Das aber, wenn wir uns diese Entstehung nochmal vor Augen führen, wäre ja genau das Gegenteil von nichts gewesen, denn in diesem Punkt war die Dichte der Materie und auch die Energie extrem hoch, praktisch unendlich hoch. Und dann ist das mit einem Riesenknall, kann man sagen, auseinandergeflogen. Und da kommen wir ja zu dem Punkt, wir fragen uns ja immer, ja, was war denn drumherum um diesen Punkt? Also wo hat das denn rein expandiert, das Universum? Das wäre ja das Nichts gewesen, aber da ist der Denkfehler, denn man muss sich das so vorstellen, damals ist aus diesem Punkt alles entstanden, Raum und Zeit und alles, was wir heute kennen. Das entzieht sich also irgendwie unserer Vorstellungskraft, was denn drumherum gewesen sein soll. Deshalb ist dieses Modell, ich würde sagen, ein bisschen herausfordernd, was so unseren Geist angeht, weil wir haben nichts, womit wir das vergleichen können aus dem Alltag.
Vor mehr als 10 Jahren, da hat es eine ganz interessante Entdeckung gegeben. Da hatten Astronomen ein unfassbar großes Nichts entdeckt. Diese gigantische Lücke liegt im Sternbild des Eridanus, ein öder Ort offenbar im Weltraum. Warum war diese Entwicklung eigentlich so spektakulär? Und ich hatte nämlich vermutet, dass es ganz viele große Nichts eigentlich dort oben geben müsste.
Ja, gibt es auch. Der Weltraum ist ziemlich leer an den meisten Stellen. Aber es gibt eben eine Stelle, da ist dieses Nichts besonders groß. Die Wissenschaftler nennen diese Stelle Super Void, also Super Nichts. Der Begriff trifft es auch ganz gut, denn das Nichts, das sie da entdeckt haben, das können wir uns als eine Art Blase vorstellen im Universum mit einem Durchmesser von 1,8 Milliarden Lichtjahren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt ja, das Licht bräuchte von der einen Stelle dieser Blase bis zur anderen 1,8 Milliarden Jahre. Zum Vergleich, unsere Sonne ist ungefähr 8 Lichtminuten von der Erde entfernt. Diese Struktur, dieses Nichts ist damit auch die größte Struktur, die man bislang im Universum entdeckt hat.
Können Sie uns erklären, wie dieses große Nichts eigentlich entsteht?
Nein, das ist ein großes Rätsel, auch für die Forscherinnen und Forscher. Eine Theorie hat mal besagt, es könnten die Explosionen von frühen Sternen im Universum gewesen sein. Diese Sterne waren um ein Vielfaches größer als unsere Sonne. Und am Ende ihrer recht kurzen Lebensdauer sind sie dann explodiert in einer Supernova. Und das hätte in der Theorie den Raum drumherum leergefegt. Dann hat man das aber nachgerechnet und gesehen, oh, die Energie, die dabei entstanden ist, die wäre viel zu gering gewesen, um diese Riesenblasen von nichts entstehen zu lassen. Also das ist noch ein großes Rätsel der Astrophysik.
Nun habe ich auch beim Lesen gelernt, dass es auch noch eine lokale Leere im Weltall gibt, die schon 1987 entdeckt wurde und die immer, immer, immer größer wird. Was weiß man über dieses große Nichts und die lokale Leere?
Da geht es um die Struktur des Universums an sich, die lokale Gruppe, in der wir uns auch befinden mit unserer Milchstraße. Das ist eine Gruppe von Galaxien, die hat man halt so genannt, weil das die Galaxien in unserer Nähe sind. Und an diese lokale Gruppe schließt sich das lokale Nichts oder die lokale Leere an. Deshalb hat man die so genannt. Das heißt, daneben ist wieder so eine Stelle, wo man praktisch nichts hat im Universum. Das sagt uns aber was über die Struktur, denn die Materie, die Galaxien sind nicht gleichmäßig verteilt im Weltraum. Es gibt Stellen, da sammeln sie sich an, wie in unserer lokalen Gruppe, und dann gibt es wieder Stellen, da sind sie überhaupt nicht vorhanden. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht es so ein bisschen aus wie der Schaum in einem Schaumbad oder eine Bienenwabenstruktur. Und an den Stellen, wo die Waben aneinander stoßen oder eben die Blasen im Schaumbad, da ist die Materie und zwischendurch ist nichts. So kann man sich das vorstellen.
Und um mehr über die lokale Leere in Erfahrung zu bringen, haben Wissenschaftler den Versuch gewagt, jetzt kommt es, eine Karte des Nichts zu erstellen. Das fand ich großartig. Wie geht das?
Ja, da muss man sich vorstellen, dass man die elektromagnetische Strahlung misst in allen möglichen Wellenlängen. So hat man eben auch dieses Super-Nichts, dieses Super-Void entdeckt. Wenn wir ins All schauen mit Messgeräten, dann messen wir überall die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Hintergrundstrahlung. Das ist so eine Art Echo des Urknalls, ist kurz danach entstanden. Diese Strahlung ist aber sehr kalt, nur knapp über dem absoluten Nullpunkt kann man sie messen, also minus 273 Grad Celsius, nur knapp darüber. Und wenn man daraus eine Karte macht, dann ist das nicht etwa nur eine einzige Temperatur, die man sieht, sondern das sieht aus wie ein Flickenteppich. Das bedeutet, diese Hintergrundstrahlung schwankt. Da sind winzige Veränderungen in der Temperatur zu erkennen, je nachdem, wohin man schaut. Und das verrät uns auch etwas über die Struktur des frühen Universums. Und wo es besonders kühl ist, da hat man eben die Stellen gefunden, wo nichts ist. So hat man auch dieses Supernichts entdeckt. Das war eine Stelle, so ein Fleck in dieser Karte, wo es besonders kalt war.
Was man nicht alles lernt hier. Eine Karte des Nichts. Abgesehen davon, wie leer ist der Weltraum denn sonst eigentlich so?
Wenn wir den Weltraum rund um unsere Erde betrachten, dann ist der sogar ziemlich voll. Zum einen gibt es die Erdatmosphäre, die hört nicht einfach schlagartig auf. Man findet sogar in einer Höhe von 400 Kilometern, wo die internationale Raumstation fliegt, noch Luftmoleküle. Die sorgen dafür, dass die Station auch immer weiter absinkt. Die muss man regelmäßig anschubsen, damit sie die Höhe behält. Und dann haben wir ja durch die Raumfahrt jede Menge Satelliten ins All geschossen, 5500 etwa fliegen dort oben noch rum. Dazu kommen etwa 34.000 Trümmerstücke größer als 10 Zentimeter. Und wenn wir an noch kleinere Trümmerstücke denken, dann reden wir über hunderttausende Objekte, 900.000, die ungefähr 1 Zentimeter oder größer sind. Die sind eben in den vielen Jahrzehnten der Raumfahrt entstanden durch frühere Missionen oder auch Explosionen dort oben. Wenn man sich aber von der Erde wegbewegt, dann ist der Weltraum tatsächlich ziemlich leer. Und es gibt ein schönes Gedankenexperiment, das der Astrophysiker Harald Leschmar gemacht hat. Der hat gesagt, wenn wir eine Röhre hätten von einem Zentimeter Durchmesser und die würde von unserem Sonnensystem bis zum nächsten Stern reichen, bis zur Alpha Centauri, der ist etwas mehr als 4 Lichtjahre entfernt, dann wären in dieser Röhre, also in dem Weltraum, den man da durchschneidet, weniger Atome vorhanden als in einem Kubikzentimeter irdische Luft. Also das finde ich verrückt. Da ist im Prinzip nichts zwischen uns und diesem Stern. Aber es ist halt kein absolutes Nichts. Fast schon philosophisch, ja.
Dirk Wagner, ich danke Ihnen sehr. Und wer nicht genug bekommen kann von unendlichen Weiten und der Leere im Weltraum, dem sei der Podcast von Dirk Wagner empfohlen. Weltraum Wagner heißt er, zu hören auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Von wegen Horror Vacui, ein Lob der Leere, das John Cage, der berühmte amerikanische Musiker, ganz still anstimmte. In einem schallisolierten Raum entdeckte er, dass die Stille nicht akustisch ist, sondern eine Bewusstseinsveränderung, eine Wandlung, eine Erkundung des Absichtslosen, so hat er das genannt. Mit dieser Erfahrung entstand 433, sein berühmtestes Werk. Die Uraufführung 1952 sorgte für großes Erstaunen.
Woodstock, New York, 29. August 1952 in der Maverick Concert Hall. Der Pianist David Tudor betritt die Bühne. Auf dem Notenhalter des Flügels platziert er Notenblätter, deren Seiten nur leere Takte enthalten. Dann schließt er den Deckel des Flügels, um den Beginn des Stückes zu signalisieren. Tudor sitzt bewegungslos da, eine Stoppuhr in der Hand, die ihm die Dauer des ersten Satzes des Stückes anzeigt. Nach 30 Sekunden öffnet er den Deckel des Flügels wieder, um das Ende des ersten Satzes anzuzeigen. Im zweiten Satz schließt er ihn erneut und wieder stoppt er die Zeit. Continue. Diese Prozedur wiederholt sich auch im letzten Satz des Stückes, dessen 3 Sätze sich zu einer Dauer von 4 Minuten und 33 Sekunden addieren. 4 Minuten und 33 Sekunden keine einzige Note, aber keineswegs Stille.
Die Leute begannen miteinander zu flüstern und einige von ihnen verließen den Saal.
Im ersten Satz war auch das Geräusch des Windes in den Bäumen zu hören, die auf der Rückseite der offenen Konzerthalle standen. Im zweiten Satz begann es dann zu regnen und man konnte die Regentropfen auf dem Dach hören. Als Tudor schließlich den Klavierdeckel ein letztes Mal öffnete und sich vom Klavierhocker erhob, um das Ende des Stückes anzuzeigen, explodierte das Publikum geradezu, in einer Mischung aus Wut und Bestürzung.
Ich glaube, mein bestes Stück, zumindest das, was ich am liebsten mag, ist das stille Stück. Die meisten Leute haben das Wesentliche nicht begriffen. Es gibt keine Stille. Das, was man bei meinem Stück als Stille empfand, war voller zufälliger Geräusche.
In 4 Minuten 33 Sekunden verschmelzen Stille und Geräusch. Sie sind fortan kein Gegensatzpaar mehr, sondern Teil eines Kontinuums. Und indem Cage zudem so absichtslos entstandene Geräusche wie die des Windes oder des Regens zum Bestandteil der Musik erklärte, sprengte er den Bezugsrahmen, in dem sich die Definition von Musik in der abendländischen Tradition bis dahin befunden hatte.
Ich wollte mein Werk von meinen Neigungen und Abneigungen befreien, da ich der Ansicht bin, dass Musik nicht von den Gefühlen und Gedanken eines Komponisten abhängen darf.
4-3-3 von John Cage, aber es geht noch doller. Seit 2001 wird in Halberstadt das langsamste Orgelstück der Welt aufgeführt von John Cage. Weit gekommen ist man noch nicht, erst 13 Mal veränderte sich der Klang. 639 Jahre soll es insgesamt dauern. As slow as possible, so der Name des Stücks, so langsam wie möglich. Durchgängig zu hören ist ein Fünfton, Tag und Nacht, getragen und gehalten von einer ungewöhnlichen musikalischen Gemeinschaft. Geplantes Ende ist der 4. September 2640, ein Freitag. Das war der Tag, von wegen Horror Vacui, ein Lob der Leere, die kreativ machen kann, wie wir an vielen Beispielen heute gelernt haben. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen Abend mit Fülle und Leere.